Das Märchen von der Wiedervereinigung.
Erzählt von Konrad Adenauer und Elke Heidenreich.
Nicht aus dem Sinn.
Es war einmal ein alter Mann, der hatte ein langes Leben hinter sich und hatte viel gesehen. Nicht gerade von Australien oder Feuerland, aber von den Menschen und dem Land rechts und links des Rheins, vom Rheinland eben. Er kannte noch Bismarck und den Kaiser Wilhelm. Er hatte auch die Revolution gegen den Kaiser erlebt und die Inflation und die Franzosen, die das Rheinland besetzten. Da war er dann schon Oberbürgermeister von Köln und ziemlich wichtig. Früher wollte er Notar werden, sagte der alte Mann, in einer schönen Gegend mit nicht zu viel Arbeit.
In einer schönen Gegend mit nicht zu viel Arbeit. Ich glaube, die Natur und das Landleben hatten es mir angetan. Tja, mancher Wunsch der Jugend geht nicht in Erfüllung. Man muss es eben nehmen, wie es kommt.
In der Zeit, in der unsere Geschichte spielt, war der Mann schon lange alt. Und es gab Leute, die glaubten nicht, dass er jemals etwas anderes war. Vielleicht war es auch seine Bestimmung von Jugend an, einmal alt zu werden, weil er dann als abgeklärter und lebensweiser Mann ganz besonders gebraucht würde.
Man soll die Dinge so zu sehen versuchen, wie sie wirklich sind. Man muss Geduld haben. Man muss sehr viel Geduld haben. Wenn wir nur Geduld haben und wenn wir keine Dummheiten machen und wenn wir klug sind.
Der alte Mann hatte immer eine große Familie.
Ich habe 7 Kinder und 21 Enkelkinder. Während alle bei mir sind, ist es sehr bewegt und unruhig in dem sonst so stillen Hause in Röndorf.
Und viele Jahre sorgte er als Stadtvater für seine Geburtsstadt Köln.
Der Grüngürtel, diese große, ich glaube 20 Kilometer langen Grünanlagen wurden geschaffen.
In der Inflationszeit zum Beispiel wurden einmal die Lebensmittel knapp. Und der alte Mann konnte seinen Schutzbefohlenen keine Wurst aufs Brot geben. Da er sehr praktisch veranlagt war, erfand er sofort etwas Ähnliches aus leicht zu beschaffenden Ersatzstoffen, zu dem man Wurst sagen konnte. Tja, wenn das Jahrhundert friedlicher verlaufen wäre, dann wäre der alte Mann vielleicht erfolgreicher Erfinder praktischer Dinge geworden. Und man hätte ihn niemals in Washington oder Moskau gesehen.
Tja, mancher Wunsch der Jugend geht nicht in Erfüllung. Man muss es eben nehmen, wie es kommt.
Als der alte Mann in seinen besten Jahren war und es ihm hätte gut gehen können, da beschloss die Mehrheit in seinem Land, einem Haufen von Verbrechern die Macht zu geben, weil sie sich Vorteile davon erhoffte. In dieser Zeit hatte der Alte nichts zu melden. Monatelang versteckte er sich hinter den Mauern eines Klosters und manchmal schwebte er in Lebensgefahr. Die längste Zeit aber wartete er, bis die Verbrecher verschwunden wären, und übte sich in Geduld.
Als einem der schlimmsten Tage dort habe ich den Busenpeter den 17. November 1935 in Erinnerung. Es regnete von morgens früh bis abends spät. Mein Fenster ging auf den Strom heraus. Er führte Hochwasser und sah trostlos aus. Da kam mir ein Buch, das ich mir mitgebracht hatte, der Taifun von Josef Conrad, einer meiner liebsten Schriftsteller, in die Hand. Ich las es am Nachmittag dieses Tages und las über den Kampf, den der Kapitän mit dem Sturm führte. Ich las, dass der Kapitän ihn nicht durch seine Klugheit, sondern durch Geduld und Ausdauer bestand.
An Bord befanden sich 200 arme chinesische Kulis, die unter Deck hin und her rollten und sich um ihre paar Habseligkeiten und die schwer verdienten Dollars prügelten. Und die vielleicht umgekommen wären, hätte der Kapitän nicht ein Seil auf dem Schiff verspannt und allen gesagt, dass sie sich daran festhalten müssten, wenn sie überleben wollten. Als die Verbrecher endlich besiegt waren und über Europa Totenstille herrschte, Da erinnerten sich die Leute an den alten Mann und sie riefen ihn, damit er ihr Land wieder in Ordnung brächte. Sie dachten, er sei genau der Richtige für diese Arbeit. Denn einerseits hatte er bei den Verbrechern nicht mitgemacht, andererseits hatte er auch keinen Schaden genommen wie viele, die gekämpft hatten und an Leib und Seele verletzt worden waren, wenn sie überhaupt noch lebten.
Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker.
Gut, sagte der alte Mann. Ich mach das. Irgendjemand muss sich ja um euch kümmern.
Gibt es treffendere Worte, um unsere Zeitperiode zu kennzeichnen?
Er sagte ihnen zur Orientierung erstmal ein paar wichtige Sachen, etwas, woran sie sich festhalten könnten.
Wir, die jetzt Lebenden, werden die Verantwortung dafür tragen. Ob das zum Kehricht geworfen wird als nutzloser Plunder, was wir von unseren Vätern ererbt haben. Gerechtigkeit, Güte, Barmherzigkeit, Lauterkeit, Seelenfrieden, Nächstenliebe, Frömmigkeit, Freiheit und Frieden.
Er sprach bedächtig und er sagte alles in ganz einfachen Worten. Das war wohltuend nach dem Getöse der vergangenen Jahre.
Ich weiß nicht, ob wir uns bewusst sind, auf welch schmalem Grat wir wandern. Welch höllische Abgründe uns verschlingen werden, wenn wir straucheln und fallen.
Er nahm die Menschen bei der Hand und zeigte ihnen, was gut und was böse ist.
Frieden und Freiheit sind das Licht. Knechtschaft und Sklaverei sind die Finsternis.
Und er sagte ihnen, dass sie von jetzt ab für das Gute kämpfen sollten.
Das deutsche Volk steht unter denen, die für das Licht, für Frieden und für Freiheit kämpfen.
Und schließlich lehrte er sie das Einmaleins des historischen Denkens.
Das Heute steht auf dem Gestern und das Morgen steht auf dem Heute. Es gibt nicht nur ein Heute, sondern es gibt eben auch ein Gestern, dass das Heute und das Morgen stark, ja manchmal sogar entscheidend beeinflusst.
Vielleicht war er zu höflich, vielleicht war er zu rücksichtsvoll, aber wahrscheinlich hielt er es einfach nur für unpraktisch, den Leuten die Wahrheit zu sagen, nämlich, dass sie das meistgehasste Volk auf der Welt waren. Wenn er dazu überhaupt etwas sagte, dann hatte er so einen vornehmen Stil.
Wir Deutsche sind ein dynamisches Volk. Die Ereignisse der letzten Jahrzehnte, der Wiederaufbau Deutschlands, hat es gezeigt, dass wir eine große Dynamik unserer eigenen nennen. Und das ist gut so. Aber allzu starke Dynamik, allzu starkes Denken und Handeln, lediglich in dynamischer Richtung, birgt auch große Gefahren in sich.
Als viele darüber jammerten, dass es ihnen so schlecht gehe und dass vor dem Krieg alles besser gewesen wäre, da sagte der Alte nicht selber schuld, sondern er redete ihnen gut zu und hatte auch ein paar aufmunternde Vergleiche zur Hand.
Ist nicht die heutige Lage in Europa durchaus vergleichbar mit der Lage, wie sie in Europa nach den Napoleonischen Kriegen war? Mit vereinten Kräften war damals Frankreich von den Alliierten besiegt und Napoleon entthront worden. Europa blutete auch damals aus tausend und abertausend Wunden. Und die Parallele geht sogar so weit, meine Damen und Herren. Auch damals stand der Osten mit seiner Macht mitten in Europa.
Tja, das war der Vorteil an einem alten Mann, dass für ihn 12 Jahre eine leicht zu übersehende Zeitspanne waren.
Aber die Staatsmänner, die damals Europa neu ordneten, waren so klug, dass sie unter Zurückstellung aller Hassgefühle, aller Bitterkeit, das damals besiegte Frankreich, den Urheber des damaligen Leids in Europa, als gleichberechtigten Partner behandelten bei der Neuordnung Europas durch den Wiener Kongress.
Die Leute spürten, der Mann sah, dass es ihnen auch schlecht gegangen ist unter den Verbrechern.
Morgen, morgen lacht uns wieder das Glück. Gestern, gestern liegt schon so weit zurück. War es doch eine schöne, schöne Zeit.
Eines Tages beschlossen die westlichen Sieger, dass es besser wäre, den Besiegten wieder auf die Beine zu helfen, als sie zu bestrafen und dabei auch noch zu füttern. Sie reichten ihnen die Hand und fingen wieder an, Handel mit ihnen zu treiben. Mal sehen, sagten sie, ob ihr auch anders könnt. Mal sehen, wie ihr euch entwickelt.
Ich glaube nicht, dass jemals in der Geschichte ein siegreiches Land es versucht hat, dem besiegten Lande in der Weise zu helfen und zu seinem Wiederaufbau und zu seiner Erholung beizutragen, wie das die Vereinigten Staaten gegenüber Deutschland getan haben und tun.
Der alte Mann wollte sich erkenntlich zeigen und die neuen Beziehungen festigen. Er hatte eine Idee. Er sagte, lasst uns wieder den Kopf oben tragen und ein normaler Staat werden. Wir stellen dann Soldaten auf, die euch im Kampf gegen euren Feind helfen. Denn wir wollen zu euch gehören und mit euch durch dick und dünn gehen.
Der Mensch, meine Freunde, vergisst manchmal sehr schnell. Es ist gut, aber auch manchmal nicht gut.
Dieser Kuhhandel war sehr listig. Denn der Alte und die Deutschen kannten diesen Feind gut aus dem letzten Krieg. Sie waren sozusagen schon an den Feind gewöhnt. Außerdem hatten sie Angst vor ihm, denn sie hatten sein Land kaputt gemacht und viele Leute umgebracht. Daran wollten sie lieber nicht mehr denken.
Der dynamisch eingestellte Mensch vergisst zu leicht und vielleicht sogar zu gern der Vergangenheit, besonders wenn die Vergangenheit nicht ganz so ist, wie er es jetzt gern haben möchte.
Oft stand der Alte in seinem Garten an den Hängen des Rheintals in Rhöndorf, nach Westen gerichtet, und dachte an Paris.
Übrigens, ich habe niemals Rosen gezüchtet.
Aber manchmal schaute er auch nach Osten, dorthin, wo weit jenseits des Limes, in den nebligen Steppen des Berlin-Warschauer Urstromtals, wo kein Wein wuchs und die Pfirsiche nicht süß wurden, der Rest seines Vaterlandes lag. Im einen Teil lebten jetzt Polen, und der andere Teil war in der Hand der Russen. Und nirgends gab es so schöne Kirchen wie den Kölner Dom.
Meine Damen und Herren, wir sind durchaus bereit, mit unseren östlichen Nachbarn, insbesondere mit Sowjetrussland und mit Polen, in Frieden zu leben. Aber wenn ich ausspreche, dass wir den Wunsch haben, in Frieden mit Sowjetrussland zu leben, so gehen wir davon aus, dass auch Sowjetrussland und Polen uns unser Recht lassen, das Leben in Freiheit führen lassen, das deutschem Herkommen, deutscher Erziehung und deutscher Überzeugung entspricht.
Wenn er die Augen etwas zukniff, dann konnte er im dichten Nebel das Blinken eines Leuchtturms sehen. Das war West-Berlin, die Insel der Freiheit im roten Meer des Kommunismus. Manchmal flog der alte Kanzler durch den alliierten Luftkorridor in die Stadt.
Jetzt wird der Rollstuhl an die Maschine geschoben. Die Tür hat sich geöffnet. Und ich kann schon in das Innere der Maschine hineinsehen. Und jetzt kommt der Bundeskanzler die Treppe hinunter.
Die Insulaner freuten sich dann wie verrückt. Immer wenn Besuch aus dem Westen kam, freuten sie sich, denn sie wollten partout nicht zum Osten gehören, der sie von allen Himmelsrichtungen umzingelt hatte.
Sehr schön. Herr Bundeskanzler, haben Sie bei Ihrer Ankunft in Berlin ein erstes Wort für die Berliner?
Gerne. Also ich sage gerne Ihnen einige Worte. Ich fühle mich hier genauso zu Hause wie in Bonn oder in München oder in Hamburg, nämlich auf deutschem Boden.
Sie standen dann an den Straßen und winkten mit Taschentüchern. Sie brachten ihre Sängerknaben mit, die lustige Lieder sangen. Sie gaben der Kaiserallee den Namen Bundesallee. Sie fuhren mit ihrem Besuch zur Sektorengrenze. Nein, die Mauer gab es damals noch nicht. Und sie gingen in die große Turbinenhalle der AEG und zeigten, wie tüchtig die Berliner Arbeiter waren.
Bravo, war schön von euch. Danke.
Wir haben uns mit unserem kleinen Übertragungswagen schon häufiger in fahrende Kolonnen eingeklemmt. Aber so schlimm wie heute war es noch nie. Es hat sich auf der Potsdamer Straße eine regelrechte Yacht zwischen den Magistratswagen und den Wagen der Wochenschauen und der einzelnen Zeitungen entwickelt. Wir fahren hier durch die Hofjägerallee, vor uns die Ruine des Reichstagsgebäudes und es wird drüben auf der rechten Seite der Ost-West-Achse das große Denkmal der Roten Armee im britischen Sektor, kurz vor der Sektorengrenze, sichtbar. Aber jetzt haben wir die Spitze erreicht. Wir fahren jetzt unmittelbar neben dem Wagen des Bundeskanzlers her. Sie winken uns zu und jetzt hat auch der Bundeskanzler entdeckt, dass der Wagen des Nordwestdeutschen Rundfunks in ganz langsamer Fahrt neben diesem Wagen herfährt.
Meine lieben Berliner, ich gestehe Ihnen, ich bin tief beeindruckt durch das, was ich heute hier sehe. Dieses Bild hier jetzt, dieses Bild schaffender Köpfe und schaffender Hände, erfüllt mich mit dem größten Vertrauen für Berlins Zukunft und für unsere deutsche Zukunft. Unser deutsches Volk hat noch einen weiten und mühsamen Weg vor sich. Wir sind in dieses tiefe Tal hineingekommen, zum Teil durch eigene Schuld, zum Teil durch Geschick. Aber, meine lieben Berliner, die Energie, der Wille, die Zuverlässigkeit, der Anstand, den das deutsche Volk nach dem Zusammenbruch gezeigt hat, hier in Berlin und auch sonst überall, der beweist, dass im deutschen Volke gute und starke und edle Kräfte noch sind. Lassen Sie mich in dieser Stunde, wo ich zu Ihnen spreche, auch der stillen Dulder in der Sowjetzone gedenken, der 18 Millionen deutscher Brüder und deutscher Schwester, die so leidgeprüft dort aushalten. Sie tun dem Deutschtum und dem Westen damit einen nicht hoch genug einzuschätzenden Dienst. Wir werden es Ihnen niemals vergessen. Und ich hoffe, dass wir dereinst doch wieder alle vereint, ein Volk, ein Staat, ein freies Volk, ein freier Staat sein wird. Wenn ich Sie nunmehr, meine Damen und Herren, bitte, die dritte Strophe des Deutschlandsliedes zu singen, dann sei uns das ein heiliges Gelöbnis, dass wir ein einiges Volk, ein freies Volk und ein friedliches Volk sein können.
Also, dass er dieses Lied hat singen lassen. Zum Teil war es ja noch verboten, dass er einfach gesagt hat, so, jetzt singen wir dieses Lied. Den Musikern hat er wahrscheinlich vorher Bescheid gesagt. Also, das hat schon viele überrumpelt. Die Sozialdemokraten zum Beispiel zogen unter Protest aus dem Saal, denn sie wollten eine neue Hymne für die Demokratie, nicht diese alte. Aber so war der alte Mann manchmal. Wenn ihm ein Problem zu lange dauerte oder zu kompliziert wurde, dann überlegte er sich selbst eine praktische Lösung Und die inszenierte er dann auch erfolgreich.
Sind wir heute auch arm und klein? Sind wir heute auch ohne Sonnenschein? Sind wir heute auch noch allein? Aber morgen, 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 morgen...
Die Menschen bauten und bauten und bauten. Neue Häuser, neue Fabriken, neue Brücken, neue Schulen, neue Straßen, neue Kirchen, neue Autos, neue Kühlschränke, neue Couchgarnituren, Radios, Kristallvasen, Nylonstrümpfe, Trockenrasierer, Küchenquirle und so weiter, alles neu. Bei den Häusern, die noch nicht kaputt waren, schlugen sie den Stuck ab und verputzten sie glatt. Sie wollten zeigen, dass sie auch anders können, aufbauen, aufbauen, nicht nur kaputt machen. Und im Sommer fuhren die ersten nach Italien. Der alte Kanzler kümmerte sich in der Zwischenzeit um die große Politik. Er sagte, die Welt ist heute in zwei Teile geteilt, Westen und Osten, Licht und Finsternis, Gut und Böse, Freiheit und Sklaverei. Wir dürfen nicht hin und her schaukeln zwischen Westen und Osten. Wir müssen uns auf eine Seite schlagen. Wenn wir das nicht tun, dann gehen wir unter. Dann haben uns die Russen in der Hand.
Deutschlands geografische Lage ist denkbar ungünstig. Es liegt mitten in Europa mit ungeschützten Grenzen. Wir sind völlig entwaffnet. Und Sowjetrussland, das steht hier an unserer Grenze und rüstet und rüstet.
Wir können nicht zwischen Ost und West ein Niemandsland sein. Dann hätten wir nirgends Freunde. Und jedenfalls im Osten einen gefährlichen Nachbar.
Das Ziel der sowjetrussischen Politik ist ganz klar. Sie hat die drei baltischen Staaten eingesteckt. Sie hat die Satellitenstaaten ihrer Freiheit beraubt. Alle miteinander. Rumänien, Bulgarien, Albanien, Ungarn, die Tschechoslowakei, Polen und die Sowjetzone. Und die Kommunisten haben überall die fünfte Kolonne. Sie haben sie bei uns, sie haben sie in Frankreich, sie haben sie in Italien. Sowjetrussland wollte und will ganz Deutschland in irgendeiner Form in die Hand bekommen.
Was dann unser Los sein würde, wissen wir. Der Untergang Deutschlands würde dann sicher sein. Und ganz Europa wäre politisch ein Anhängsel desjenigen Teils von Asien, der von Sowjetrussland beherrscht wird. Wir würden den Kommunismus in seiner asiatischen Form mit all seinen Schrecken bekommen. Was uns heilig und was uns teuer ist, würde vernichtet werden. Für niemanden gäbe es mehr Freiheit. Die abendländisch-christliche Kultur, das Christentum selbst, würden vernichtet werden.
Unser Platz ist an der Seite der freien Völker. Unsere Kinder sollen keine versklavten Heiden werden. Meine Damen und Herren, Sie wissen doch genauso gut wie ich, dass jetzt seit Jahr und Tag Sowjetrussland in der Ostzone rund 30 Divisionen marschbereit zum Einzug gegen Deutschland unterhält.
Was wir wollen, meine Damen und Herren, das ist
ein Damm
gegenüber der Expansion Sowjetrussland.
Wir wollen Endlich Ruhe und Frieden haben vor den Drang und den Angriff Osten.
Die Zuhörer zitterten beim Gedanken an Russland. Sie wussten ja, die Russen hatten sich schon einmal so schrecklich verteidigt. Wir müssen uns verteidigen, sagte der alte Kanzler. Wir brauchen ein Bündnis, zum Beispiel die NATO. Wir wollen keinen Krieg.
Meine Damen und Herren, das ist einfach lächerlich.
Aber die anderen wollen den Krieg.
Entsetzlich ist das Schicksal der Deutschen, der früheren Angehörigen der Wehrmacht, der verschleppten Männer, Frauen und Kinder, die in Sowjetrussland noch zurückgehalten werden. Nein, meine Damen und Herren, es handelt sich hier um eine Maßnahme kalter Grausamkeit. Ich weiß nicht, meine Damen und Herren, ob in der Geschichte jemals mit einer solchen kalten Herzlosigkeit ein Verdikt des Elends und des Unglücks über Millionen von Menschen gefällt worden ist.
Aber es war nicht so, dass alle Leute immer nur gejubelt haben und Bravo oder Pfui oder Hört, Hört gerufen haben. Es gab welche, die sagten, so simpel könne man die Sache nicht sehen. Das waren zum Beispiel der Herr Schumacher,
der Herr Niemöller der Ollenhauer
oder der Herr Ollenhauer.
Dass Herr Niemöller solche Reden führt, wie sie niemals ein Deutscher, geschweige denn ein Geistlicher führen dürfte.
Zum Westen gehören? Ja, auf jeden Fall, das wollen wir, sagten die anderen. Aber warum so unbedingt mit Soldaten?
Ich finde es beleidigend und verletzend.
Wir wollen erstmal ohne Militär und NATO auskommen.
Und ich überlege jedes Wort, das ich jetzt sage.
Wie Schweden zum Beispiel.
Wenn mir jemand vorwirft, dass ich die Wiedervereinigung Deutschlands in Frieden und Freiheit nicht wolle.
Sie sagten auch, der Kanzler ließe seine Brüder und Schwestern in der Zone im Stich.
Das, meine Damen und Herren, ist eine unverschämte Beleidigung.
Man dürfe die Zone nicht opfern um des eigenen Vorteils willen. Alle hätten den Krieg verloren. Nein, das fand der alte Herr gar nicht gut.
Und ich bin nicht gesonnen, mir das weiter gefallen zu lassen. Meine Damen und Herren, ich fühle genauso national wie Herr Ollenhauer. Und, meine Damen und Herren, ich habe genauso ein Herz in der Brust wie Herr Ollenhauer. Und ich fühle genauso wie er die Leiden der Deutschen in der Sowjetzone zutiefst.
Die Opposition sagte, die Wiedervereinigung könnte man nicht mit Waffen erreichen. Aber der Alte sagte, das wäre Quatsch.
Die Welt schenkt keinem was, sondern alles, was man bekommt, das muss, meine Freunde, verdient und erarbeitet werden. Ich möchte wirklich einmal gern wissen, wie sich die sozialdemokratische Opposition die Wiedervereinigung Deutschlands in Frieden und Freiheit denkt, wenn Deutschland so wie bisher hilflos und wehrlos zwischen den Mächtegruppen liegen bleibt. Ach, meine Damen und Herren, glauben dann die Herren von der Sozialdemokratie, dass die Sowjetunion uns eines Tages auf einem silbernen Präsentierteller die Sowjetzone zurückbrächte und sage, liebe, gute Deutsche, nehmt das doch freundlich entgegen? Also jedem Menschen konzidiere ich ein gewisses Maß von Dummheit. Jedem. Auch mir selbst, meine Damen und Herren. Aber was zu viel ist, das ist zu viel. Doch, meine Damen und Herren, es kommt einem manchmal ganz komisch vor, wenn einem gepredigt wird, man solle an den guten Willen der Sowjets appellieren. Die Sowjets können doch jeden Tag die Sowjetzone freigeben. Meine Damen und Herren, in 24 Stunden wären wir ein freies Volk.
Die Gegner sagten, er dürfe nicht nur mit dem Westen reden, er müsste auch mit den Russen reden. Aber der Alte sagte, mit denen könne man nicht reden, die müsste man zwingen.
Ein totalitärer Staat, wir wissen es doch aus unserer Geschichte, hält es nicht für der Mühe wert, mit irgendeinem kümmerlichen Land überhaupt zu sprechen. Aber er spricht auch vernünftig mit einem starken Land. Und deswegen muss der Westen stark sein, um die Sowjetunion an den Verhandlungstisch zu bekommen.
Erst wenn der Westen stark ist, ergibt sich ein wirklicher Ausgangspunkt für friedliche Verhandlungen mit dem Ziel, nicht nur die Sowjetzone, sondern das ganze versklavte Europa östlich des Eisernen Vorhangs zu befreien, im Frieden zu befreien.
Also, meine Damen und Herren, Nerven behalten. Ist das
einzige mögliche in dieser unruhigen, von Spannungen erfüllten. Wenn die Führer der Sozialdemokraten die Nerven verlieren, weil sie nun jetzt verurteilt sind, mindestens 8 Jahre in der Opposition zu sitzen. Nun, meine Damen und Herren, daran kann Deutschland nicht zugrunde gehen. Ich meine, Sie sollten sich in der Opposition von einer längeren Dauer ruhig einrichten. Dann, meine Damen und Herren, werden Sie auch nicht nervös.
Die Brüder und Schwestern hinter dem eisernen Vorhang waren weit weg. Aber der alte Mann musste sich trotzdem um sie kümmern, auch wenn es manchmal lästig war. Und auch wenn er manchmal nicht sicher war, ob sie nicht vielleicht doch vom Bacillus des Materialismus befallen und für das christliche Abendland verloren waren.
Sie, meine Freunde, sind aus hartem und zähem Holz geschnitzt. Und Sie sind treu. Auch wir sind treu.
Er sagte ihnen übers Radio,
in die Sowjetzone hereinrufen.
Denn anders ging es ja nicht.
Sie sollen den Mut nicht sinken lassen.
Bald werde die Stunde der Freiheit schlagen. Er nannte sie tapfer und Helden der Freiheit. Und zum Trost erzählte er manchmal die Sache mit den russischen Bäumen.
Auch in Sowjetrussland wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Ja, meine Freunde, lachen Sie nicht. Die Bäume wachsen für kein Land in den Himmel. Auch nicht bei der Sowjetunion. Sowjetrussland hat drückende innere Sorgen. Ich denke dabei an die Sorgen, die Sowjetrussland wegen des niedrigen Lebensstandards seiner Bevölkerung hat. Sowjetrussland hat, da weite Gebiete dieses ungeheuren Landes Steppe und Urwald sind, nicht genügend Ackerland, um seine Bewohner zu ernähren. Auch für einen diktatorisch regierten Staat ist das kein erfreulicher, ja auf die Dauer auch für ihn ein gefährlicher Zustand. Und sehen Sie, Sowjetrussland kann auch nicht mit seinen Menschen auf die Dauer sein Land kultivieren, seine Bevölkerung entsprechend versorgen, derartig aufrüsten und Rotchina mit Maschinen und so weiter versehen. Das geht auch über seine Kraft. Und deswegen wird auch der Augenblick, das ist, glaube ich, unbedingter Fall, kommen, wo auch Sowjetrussland, wenn es sieht, dass es mit seinen Welteroberungsplänen vorbei ist, vernünftig mit sich reden lassen wird.
So lange wollten die Brüder und Schwestern in der Zone aber nicht warten. Sie flüchteten in hellen Scharen über die Grenze. Das beunruhigte den Alten. Es wäre ihm lieber gewesen, sie hätten ihm vertraut. Und außerdem, das rief ihnen der alte Kanzler zu,
einmal nach der Wiedervereinigung
würde man sie später noch brauchen.
Wir bitten Sie auszuharren, bis diese Periode der Wirren, diese Zeit der Prüfungen vorüber ist, damit Sie eines Tages wieder mit dazu beitragen können, den Osten zu kolonisieren. Ich habe das Wort wieder zu kolonisieren sehr bedacht ausgesprochen. Und ich glaube, man wird dieser Aufgabe diesen Namen geben müssen. Denn alle diese Leute, die nun flüchten müssen, meine Damen und Herren, sie sind doch Vorposten des Westens gegenüber dem heranstürmenden Osten. Den Deutschen im Ostsektor und in der Zone sage ich, wir in der Bundesrepublik fühlen mit euch und werden euch helfen, das loszutragen. Wenn wir heute in der Bundesrepublik unsere wirtschaftlichen und politischen Kräfte entfalten, so soll das, was wir erreichen, einmal nach der Wiedervereinigung ganz Deutschland und damit euch zugutekommen.
Endlich hatte der alte Mann es geschafft. Endlich war die Besatzungszeit zu Ende gegangen.
10 Jahre nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus ist für die Bundesrepublik Deutschland die Besatzungszeit zu Ende gegangen. Wir sind ein freier und unabhängiger Staat.
Er hatte für sein Land die Souveränität bekommen. Er hatte sein verachtetes und ungeliebtes Land in das stärkste Militärbündnis der Welt geführt. In die NATO. In Bonn am Rhein wurden die Fahnen gehisst und es wurde gefeiert. Nun war er stark. Und nun müsste er auch die Russen an den Verhandlungstisch kriegen.
Man verhandelt immer besser aus der Stärke als aus der Schwäche.
Kaum war die Feier vorbei, kaum waren Teppiche und Fahnen wieder eingerollt, da kam Post aus Moskau. Die Regierung der Sowjetunion erlaubt sich, den Chef der bundesdeutschen Regierung, Dr. Konrad Adenauer, zu einem Besuch einzuladen. Genau so, wie er immer gesagt hatte, die Russen verhandeln nur mit Starken. Der alte Kanzler war jetzt 79 Jahre alt. Er verreiste gern nach Cadenabia in Italien oder nach Mürren in der Schweiz. In Moskau war er noch nie, aber er wusste, dass er reisen musste. Denn jetzt war es soweit. Er nahm viele Begleiter mit, über 100 an der Zahl, und einen abhörsicheren Eisenbahnwaggon, in dem Kriegsrat gehalten werden konnte, und eine Flasche Olivenöl, um die Magenwände gegen das feindliche Nationalgetränk, den Wodka, zu schützen. An einem wunderschönen sonnigen Septembertag landete das Flugzeug in Moskau. Der Himmel war blauer als in Deutschland. Eine Ehrenkompanie in neuen Gala-Uniformen begrüßte die Gäste. Bulganin und Chruschtschow hatten helle Sommeranzüge an, während die Deutschen in Wintermänteln aus dem Flugzeug stiegen. Man schüttelte sich ganz westeuropäisch die Hände und verzichtete auf den Bruderkuss. ...2000 Kilometer weiter westlich hingen die Menschen an den Lautsprechern und warteten auf Nachrichten aus der Ferne. Wie würde der alte Kanzler in der Höhle des russischen Bären auftreten? Wann würde er über die Wiedervereinigung sprechen? Würde er über die Oder-Neiße-Linie verhandeln? Würde er die DDR erwähnen?
Die Delegationen haben sich im Kreml in einem ungeheuer großen Saal aus weißem Marmor versammelt. Er sieht aus wie aus weißer Schlagsahne gemacht, mit sehr viel Goldverzierungen. Den Sowjets ein Mann gegenüber sprach, lächelte, aß mit ihnen, den ihre Presse lange als einen Kriegstreiber des riesigen Saales an einer Tafel nebeneinander die Delegationen, Adenauer zwischen Chruschtschow und Bulganin und Brentano mit Molotow im Gespräch, daneben Kiesinger.
Das oberste Gut, das es für alle Deutschen zu wahren gilt, ist Frieden.
Auf der deutsch-sowjetischen Konferenz in Moskau ging es heute hart auf hart. Die Gegensätze platzten mit einer Schärfe aufeinander, dass es niemanden gewundert hätte, wenn die Konferenz damit endete.
Zum Beispiel Molotow haben viel in ihrem Leben gesehen und zu unterscheiden gelernt, was ein Militarist ist und was nicht. Sie müssen sich überzeugt haben, die Russen, dass sie es in dieser deutschen Delegation des Jahres 1955 nicht mit kriegslüsternen Gewaltpolitikern. Dolmetscher wirkten überanstrengt und, soweit ich beobachten konnte, redeten die Deutschen mehr als die Russen und rauchten auch mehr. Diesmal hatten die Russen den dunklen Anzug und die Deutschen waren etwas salopper. Die Russen die Trinkfestigkeit der Deutschen beifällig wahrnehmen. Selbst Dr. Adenauer soll bis zu 14 Glas Wodka.
Die Hauptpersonen der heutigen Sitzung waren nicht die Männer, die dort auf dem Tisch saßen, die Adenauers und Brentanos, die Bulganis und Chruschtschow, sondern die Hauptpersonen der heutigen Sitzung waren die Toten und Verwundeten, die Gefangenen und Geschändeten der Jahre 1941 bis 1945. Sie verdunkelten plötzlich den hellen Raum, in dem die Sitzung stattfand, und sie erfüllten auch die Herzen und die Lippen der Männer, die dort saßen.
Angeblich hat Chruschtschow gebrüllt und finster die Fäuste geballt. Und angeblich hat auch der Kanzler auf den Tisch gehauen. Aber dann sah man wieder Fotos in der Presse, auf denen der Kanzler lächelte und fröhlich auf der Veranda einer russischen Datscha stand, wenige Zentimeter neben den Führern der gefährlichen Sowjetunion. Sie speisten auch an langen Tafeln und gingen zusammen ins Theater. Romeo und Julia sahen sie, die Geschichte einer heimlichen Liebe vor dem Hintergrund einer Familienfehde, in der erst am bitteren Ende über den toten Leibern des Liebespaars die Feinde sich die Hände reichen. Und während das nun auf der Bühne passiert, erheben sich in ihren Logen Adenauer, Chruschtschow und Bulganin und schütteln sich auch die Hände. Das ist passiert in Moskau 1955, während die Leute unten im Parkett wie wahnsinnig geklatscht haben. Nach 6 Tagen flogen die Deutschen wieder in ihre Heimat, wo der alte Kanzler sagte:
Diese ganzen offiziellen Verhandlungen waren noch durchzittert.
Durchzittert von den Erinnerungen an die Leiden des vergangenen Krieges.
Sowjetrussland misst uns die Schuld zu. Wir mussten ihnen sagen, dass doch andere Länder, darunter auch Sowjetrussland, daran schuld gewesen sei, dass Hitler diese Macht bekommen habe. Es war aber gut, meine Damen und Herren, dass sowohl die Russen wie wir über diese Dinge gesprochen haben. Denn Sie wissen, es geht im Leben da immer so, unausgesprochene Dinge sind damit nicht aus der Welt geschafft. Viel eher schafft man sie dadurch aus der Welt, dass man über diese Dinge, und zwar in aller Offenheit und manchmal auch mit Erregtheit und Temperament spricht. Selbstverständlich, meine Damen und Herren, ist nicht daran zu denken, dass Sie von Ihren kommunistischen Anschauungen abgegangen sind. Sie sind nach wie vor, wir haben dabei auch sehr offen gesprochen, fest davon überzeugt, dass Ihre Anschauungen richtig sind.
Das war's. Dabei blieb es. Von Wiedervereinigung keine Rede. Er konnte Sie nicht überzeugen. Sie konnten ihn nicht überzeugen.
Wir können Sie nicht überzeugen, Sie können uns nicht überzeugen.
Die in Moskau sagten jetzt immer, es gibt 2 deutsche Staaten und 2 Botschafter. Sollen die miteinander reden? Der Kanzler sagte, niemals. Wir reden nicht mit Diktatoren. Wir sind das einzig rechtmäßige Deutschland. Wir sprechen für alle. Der alte Mann ist in Moskau gescheitert. Er hat sein Versprechen nicht gehalten. Er hat es einfach nicht geschafft. Nicht mit Geduld und nicht mit Ausdauer. Nicht mit Stärke und nicht mit NATO. Er ist der Wiedervereinigung keinen Zentimeter näher gekommen. Im Gegenteil. Der russische Bär hatte gekriegt, was er wollte. Staatsempfang, roten Teppich, Botschafter in Bonn, Botschafter in Moskau. Und der schlaue Fuchs vom Rhein kriegte zum Trost die letzten Kriegsgefangenen, die sowieso entlassen werden sollten. Die ganz große Beute, den anderen Staat, den unaussprechlichen sogenannten, und Breslau und die masurischen Seen haben die Russen behalten. Aber als der alte Kanzler aus Moskau zurückkehrte, herrschte ein merkwürdiges Stillschweigen, wie nach einem Fauxpas in der feinen Gesellschaft. Niemand warf einen Stein. Niemand sprach von einem Debakel. Niemand stürzte den alten Mann von seinem Thron. Alle sprachen eifrig über die Heimkehr der Kriegsgefangenen, die die Sowjets wirklich schon im Oktober nach Hause schickten. Reporter standen auf den Bahngleisen und erzählten von den leuchtenden Gesichtern der Frauen und den Müden der Männer. Und als der Nebel sich verzogen hatte, da konnte man erkennen, dass die Menschen im Lande wirklich etwas von dem alten Mann gelernt hatten. Sie waren einfach nicht mehr so ungeduldig wie früher. Sie waren endlich bereit, gemeinsam mit dem alten Mann zu warten.
Ich mache Ihnen keine zeitlichen Versprechungen.
Sie warteten und warteten.
Das ist unmöglich für jeden.
und warteten und warteten und warteten.
Das Heute steht auf dem Gestern.
Und warteten.
Und das Morgen steht auf dem Heute.
Und warteten.
Morgen.
Und warteten und warteten. Und warteten.
Und das Heute steht auf dem Morgen. Und das Gestern steht auf dem Heute.
Sie warteten 1955.
Heute.
1956.
Morgen.
1957. 1958, 1959, 1960. Jedes Jahr im Juni versammelten sie sich an den großen Plätzen in den großen Städten und lobten die in der Zone gebliebenen stillen Dulder wegen ihrer Tapferkeit.
Sie grüßen in die Zone hinüber, wo die Menschen nur einen trüben Glanz des weihnachtlichen Lichtes kennen.
Zu Weihnachten stellten sie Tannenbäume an der Grenze auf und schickten Butter und Rosinen nach drüben.
Aber die Wunde der Zerrissenheit brennt weiter und die Zeit bis zur Wiedervereinigung wird uns zu lang und zu hart erscheinen.
Sie verabredeten nie, nie, niemals das Land anzuerkennen und immer das Wörtchen sogenannte vor alles aus der Zone zu setzen.
Trotzdem dürfen wir hoffen, dass das Jahr 1957 unseren Deutschen in der sowjetisch besetzten Zone, wenn nicht die Erfüllung unseres gemeinsamen Herzenswunsches selbst, so doch diese Erfüllung in greifbare Nähe bringen wird.
Manchmal fragten die Leute, wie es denn weitergehen würde, was denn die Zukunft nun bringen werde. Aber je älter der alte Kanzler wurde, desto sibyllinischer wurden seine Antworten.
Ich würde sagen, das Jahr 1961 hat 12 Monate. Das kann niemand bestreiten. Was in den 12 Monaten passieren wird, weiß kein Mensch auf der Welt. Wir wollen Gott danken, dass das Jahr 1960 keine Katastrophen gebracht hat. Und wir wollen im Jahre 1961 arbeiten, fleißig sein, gewissenhaft sein und treu sein wie bisher. Dann wird auch, das hoffe ich, das Jahr 1961 keine Katastrophe für uns bringen.
Der alte Kanzler schrieb noch einmal einen Brief an die Sowjets. Er hätte es sich anders überlegt. Er wollte jetzt doch die Neutralität, jedenfalls für seine Brüder und Schwestern in der Zone. In Schweden oder Österreich wäre es sehr schön, auch ohne NATO. Und auch in Finnland könnte man ganz gut leben. Er tat das heimlich und er hatte keinen Erfolg damit. Als dann die Zeit auch für ihn gekommen war und er abtreten musste von der großen Bühne...
Nun, meine Damen und Herren, mit dem Abtreten, das ist so eine Sache.
Da dachte er an die vergangenen Jahre zurück. Im Parlament gab es eine kleine Feier.
Damals standen Sie auf und traten vor das Haus. Heute steht der Deutsche Bundestag vor Ihnen auf, Herr Bundeskanzler.
Alle bedankten sich bei ihm. Und der Präsident sagte, dass er sich um das Vaterland verdient gemacht habe.
Konrad Adenauer hat sich um das Vaterland verdient gemacht.
Herr Bundestagspräsident, meine verehrten Damen und Herren, es sind für mich bewegte Tage. Und ich möchte danken. Ich möchte Ihnen danken, Herr Präsident, für Ihre Worte. Und ich möchte auch der Opposition dafür danken, dass sie da war und die Pflicht einer parlamentarischen Opposition erfüllt hat. Nun, ich werde ja wieder in Ihre Reihen zurückkehren, da ist mein Platz. Und meine verehrten Damen und Herren, ich werde zuhören. Ich hoffe, wenig zu sprechen. Ja, meine Herren, wenn Sie mich auffordern, dann werde ich sprechen, hoffentlich gut sprechen. Nun, meine verehrten Damen und Herren,
möchte ich Ihnen allen nochmals danken, wie ich das zu Eingangs meiner Ausführungen getan habe. Ihnen allen ausnahmslos. Und ich möchte einem mehr, dem anderen weniger, natürlich. Aber ich möchte Ihnen allen danken. Vor allem aber wollen wir dankbar sein unserem deutschen Volke. Ich sage bewusst und gewollt, nicht dem deutschen Volke, sondern unserem deutschen Volke.
Und wenn er nicht gestorben wäre und wenn sein Leben so lang wie seine Geduld gewesen wäre, dann hätte er noch erlebt, dass zwar alles anders gekommen ist, als er vorhergesagt hatte, dass ganz andere Leute mit ganz anderen Ideen gekommen sind, vaterlandslose Gesellen zum Beispiel, dass aber dann, als wirklich niemand mehr daran dachte, plötzlich doch der Tag kam, an dem die Sowjets die Zone zurückgegeben haben. Wie im Märchen. Nur dann war es keine Zone mehr. Und deshalb wurde es auch keine Wiedervereinigung.
Das Märchen von der Wiedervereinigung, erzählt von Konrad Adenauer und Elke Heidenreich. Ein O-Ton-Hörspiel von Marianne Weil. Ton Boris Wilsdorf. Regie Marianne Weil und Renate Heitzmann. Eine Produktion von Deutschlandradio Berlin und Radio Bremen 1999.